wenn man sein ganzes Leben lang zusammen sein will, und das verspricht man sich ja in der Ehe, dann sollte man vorher schon auch mal intensiv nachgedacht haben, ob das denn passt.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört, in der 175. Ausgabe bereits. Wir nehmen das ja ein bisschen so wie eine Show bzw. ein Magazin und ich freue mich sehr, dass wir wöchentlich immer noch kommen und dass es immer noch Leute gibt, die das hören und dass es auch immer noch Leute gibt, die bereit dazu sind, Rede und Antwort zu stellen. Und schon mal vorab, ich habe ja letzte Woche ein bisschen damit geteasert, ob jetzt Lebenstraum kommt oder Wilhelm Bunz und habe mich dann letzte Woche für Wilhelm Bunz entschieden, da das Gespräch also sehr frisch war. So wie es, ich glaube am Montag letzte Woche haben wir es gehabt, Wilhelm und ich, wir haben uns getroffen und dann habe ich am Montag quasi noch diesen Sneak Peek, wer Podcast hört und auch den bis zum Ende hört, weiß, es klingt so, als ist der Podcast zu Ende, aber auch schon bei Hip-Hop-Alben damals war es so, da ist noch was versteckt und auch in dieser Episode ist noch was versteckt und zwar das, was in der nächsten Episode drankommt. Und so habe ich das letzte Woche gemacht, habe Wilhelm Bunz da reingenommen und ich habe mich mit Wilhelm Bunz über etwas unterhalten, was sehr unangenehm ist. Für mich, als ich würde mich jetzt als Freund zählen, also wir sind Freunde, und auch für ihn, was um ihn eben geht. Und das Buch ist ja beim STM Verlag erschienen. Und ich habe Connections, ich darf da mit in der Presse sein, wo ich echt sehr dankbar dafür bin und darf eben auch, und das habt ihr auch schon gehört, wie zum Beispiel letzte Woche die Volksbibel oder sonst irgendwas, Veröffentlichungen schon, ich glaube, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr vorher sehen und darf dann die Leute hier zu Gast haben. Unter anderem war Lou Bega auch durch den STM-Verlag möglich und viele andere. Und werden auch noch hoffentlich viele möglich sein. Unter anderem eben auch Wilhelm Bunz. Damals hatte ich den Kontakt noch nicht. Aber jetzt habe ich den Kontakt eben zum STM-Verlag und dann habe ich den STM-Verlag gefragt zu diesem unangenehmen Thema mit Wilhelm Bunz. Wie die so dazu stehen und was ihnen da so vorschwebt, das zu behandeln. Und sie haben mich gebeten, dieses Interview erst einmal nicht zu veröffentlichen. Was ein bisschen schade ist, weil ich, auch wenn ich kein Journalist bin, meine ich, habe ich so ein bisschen dieses Pressedenken oder auch dieses, oh, was würde jetzt richtig gut ziehen und was würde richtig gut gehen. Und würde sagen, dass diese Interviews wahrscheinlich sehr interessant sind für viele, die sich mit Bibelraucher beschäftigen, Wilhelm Bunz und so weiter und so fort. Und es tut mir ein bisschen weh und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich da mir vielleicht ein paar Leute entgehen lasse. Ist so ehrlich muss ich sein, dass wenn ich das jetzt nicht veröffentliche, dass dann ja ich mir da eine Gruppe, die ich mir angeln könnte, sage ich mal, dass sie verloren geht. Natürlich haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Da sind schon einige von euch drin und ich würde mich freuen, wenn noch ein paar mehr reinkommen. Und was da passiert ist zum Beispiel, also die, die in der WhatsApp-Gruppe schon drin sind, haben das ja mitbekommen, da habe ich kurz eine 3-minütige Sprachnachricht gemacht, kurz nach dem Gespräch mit dem SCM-Verlag über das Thema vom Bibelraucher. Und da kriegt ihr Internas, wie es so schön heißt, die im Podcast nicht drankommen. Jetzt nicht nur Bibelraucher oder sowas, sondern allgemein, ihr merkt oder ihr seht, wann ich mich mit jemandem treffe. Ihr bekommt mit, welche Gäste schon geplant sind und so weiter und so fort. Ihr könnt auch direkt Sprachnachrichten an uns schicken und wir bauen die mit ein in die Show, wenn das zu einem Thema passt oder eben für ein Thema. Oder aber auch, was ihr machen könnt, ist ein Teil, ein Gast zu sein zu einem Thema tatsächlich. Dass man so eine Runde hat, wo man so ein bisschen miteinander redet und diskutiert, wie zum Beispiel Volksbibel. Und dann kann man sich da treffen und darüber reden. Und das ist unser erster Aufhänger, wenn ihr Lust habt, über die Volksbibel kurz eure Meinung zu sagen oder auch wie das für euch ist, die Volksbibel, können wir das machen. Wir können auch gerne Martin Dreyer mit dazu holen, wenn er das natürlich mag. Und dann kann man darüber diskutieren. Deswegen würde ich es euch empfehlen. Die WhatsApp-Gruppe findet ihr in den Shownotes natürlich, den Link dazu. Ihr seid eingeladen, herzlich teilzunehmen und ein Teil von Die Macht der Worte in dem, ich nenne es jetzt mal, inneren Kern zu sein. Aber genau, ich habe mich jetzt eben umentschieden. Wie ihr schon lest im Titel, ist es Stefan und Hanna Münch, die genauso interessant sind natürlich, aber halt nicht diesen, wie soll man jetzt sagen, diesen hier wird es bremslich Faktor haben. Also da wird es auch bremslich, tatsächlich, wenn man sich die Geschichte von den beiden anhört, denkt man manchmal so krass, wie auch da Gott versorgt, wie Gott Vision gibt und sie auch am Leben hält. Genau, damit steige ich jetzt auch gleich ein. Also ich will mich entschuldigen, jeder, der jetzt gedacht hat, oh cool, dritte Mal, dass der Wilhelm Bunz hier im Podcast ist. Es dauert noch ein bisschen, verzeiht mir, haltet noch durch. Ich denke, er kommt schon. Und vielleicht ist es auch gar nicht so, für Wilhelm ist es schon ein bisschen ein bescheuertes Thema. Egal, gut, wir fangen mal an. Also, wir haben ja schon gesagt, Hauptthema oder Hauptgast bei Aus der Sichtung mit Worten ist Stefan und Hanna Münch, die in Uffenheim Lebenstraum gegründet haben. Was das genau ist, wie das dazu kam, hört ihr den Anfang von 4 Episoden oder 4 Interview-Parts heute. Und dann eben 4 Wochen noch dahin. Dann, wir machen mal von hinten weiter, haben wir immer noch Manuel, der uns interviewt, meine Frau und mich, über unser Zusammenkommen. Wie es so ist, wenn euch das interessiert, schreibt uns bitte, wenn euch Themen einfallen über Beziehungen. Übrigens, Stefan und Hanna haben sich auch bereit erklärt, Interesse gezeigt, sagen wir mal so, über Themen zu reden, Beziehungen, Kinder, Erziehung und so weiter und so fort. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann haben wir mit Michael und Steve, wie gesagt, wir räumen es von hinten auf, ne? Also ihr müsst jetzt wissen, das ist dann der zweite Part, der kommt. Mit Michael und Steve haben wir ja die Geschichte, die Steve für Michael schreiben wollte zum 40. oder 50. Und da geht's weiter mit der Geschichte. Und ja, vielleicht wäre ich ein Autor, vielleicht kommt der SCM-Verlag mal und sagt, Mensch, so ein tolles Thema, das hatten wir doch schon lange nicht mehr. Oder so ein langweiliges, keine Ahnung. Aber hört selber. Und dann haben wir das letzte Mal zu Gast die Volksbibel mit Martin Dreyer und Andi Steiger. Und sie erzählen uns, was der Next Level der Volksbibel ist und wie das zustande kam. Und ihr könnt was gewinnen, und zwar 4 Bibeln. Also seid gespannt, hört gut zu, seid die Ersten, die auf Instagram hier eine Volksbibel gewinnen können. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Episode 175 von Die Macht der Worte, euer Host Steve.
Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Die Volksbibel bei mir. Zu Gast die letzte Woche Martin und Andi. Servus.
Hi.
Hallo.
So, wir haben letzte Woche schon festgestellt, keiner von euch beiden ist Nazi. Also,
No.
Dich habe ich nicht gefragt, Martin, aber mit deiner Vergangenheit wäre es schon hart, wenn du Nazi geworden wärst irgendwie. Genau, wir wollen noch weiter über die Volksbibel reden und wir haben ja jetzt schon Geschichten gehört von wegen, du bist dem Teufel übergeben worden und ich sammle Steine noch, bis ich dich sehe und übergebe sie dir dann. Aber wir wollen auch die schönen Geschichten hören von der Volksbibel, was da so passiert ist, Martin. Erzähl uns doch mal einen Schwank aus deiner Volksbibelzeit.
Da könnte ich ganz viele Geschichten erzählen. Ich könnte einen eigenen Podcast aufnehmen mit dem Titel Schöne Geschichten aus der Volksbibel oder mit dem Erleben der Volksbibel. Eine Geschichte, mit der ich gar nicht so gerechnet habe, war, dass die Volksbibel wirklich so eine Art Schlüssel ist, der mir die Türen öffnet in Bereiche, in die ich sonst nie, auch als Jesus-Freaks-Starter, nie gekommen wäre. Mhm. Ein Bereich ist so Religionsunterricht, sage ich mal. Ein zweiter Bereich sind große bekannte Rockfestivals, ja. Und aus dem Letzteren würde ich gerne die Geschichte erzählen. Wacken, das größte, weltweit größte Heavy Metal und Rock Festival, jedes Jahr 80.000, 60.000, dieses Jahr wieder ausverkauft gewesen, trotz Regen. Und der Gründer von diesem Festival, das sind ja zwei, einer von den beiden, hat über seinen Sohn plötzlich eine Volksbibel auf seinem Küchentisch gehabt, weil der hatte die im Rallye-Unterricht. Folge war, dass der Vater sich die Volksbibel genommen hat und darin gelesen hat und war so begeistert, dass er hat sich nicht getraut, sich an mich zu wenden, sondern hat seinen Pfarrer gebeten, sich an mich zu wenden, um mich mal, damit ich mal auf seinem Festival eine Lesung machen kann. Das war, es ist jetzt 4, 5, 6 Jahre her, ja, dann habe ich da eine Lesung gemacht in so einem, auf dem Metal-Markt, Rahmenprogramm. Vor mir war so eine Bondage-Show, wo so ein Typ seine Freundin nackt an Gerüst gefesselt hat. Nach mir war so ein Typ, der so eine Fakir-Show, der irgendwie mit ganz viel Blut und Glassplittern und so weiter und so fort. Und zwischendrin, jetzt kommt Martin Dreyer und liest aus der Volksbibel. Also das war so das Rahmenprogramm, nicht so Kirchentag oder Jesus House oder irgendwie so, ja. Aber genau das war auch das, wo wir gerne sein wollen mit der Volksbibel und wo kein anderer Christ und keine andere Bibel in irgendeiner anderen, kein christliches Buch gelandet wäre. Daraus folgend habe ich 4, 5 Veranstaltungen auf dem Wacken immer wieder gehabt. Dieses Jahr war ich wieder da. In der Kirche liest du aus der Volksbibel, erzähl Geschichten aus der Volksbibel, predige auf dem Hintergrund der Volksbibel. Die Kirche war relativ voll, tolle Reaktion. Die hätten nie und nimmer irgendeinen anderen Christen auf dieses Festival gelassen, dem eine Bühne gegeben. Das ist für mich eine eindeutige Frucht, dass diese Volksbibel eine richtig geile, göttliche Idee war. Zweite Geschichte, Religionslehrer, die mehr und mehr auf mich zukommen, und das jetzt mit der neuen Ausgabe passiert das wieder, die einfach feststellen, verdammt, mit der Luther kriege ich meine Schüler überhaupt nicht in Bewegung. Das berührt die überhaupt nicht. Und da kann man auch sehen, also gerade Gymnasium, ja, aber so Realschule, Hauptschule, Sonderschule, da arbeiten ganz, ganz viele Religionslehrer mit der Volksbibel, weil es endlich mal eine Bibel ist, die die Schüler auch lesen und verstehen, die sie bewegt, die sie vielleicht auch lustig finden, aber die sie da wirklich auch mal behandeln können. Und ich bin jetzt demnächst in einer Schule, wo ich in 4 Klassen nacheinander das Projekt nochmal vorstelle und so. Also auch wieder ein Schlüssel, wieder eine Tür, die ich, die mir verschlossen geblieben wären als Prediger, als Jesusfixe und so und so. Letzte Geschichte, dritte Story, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, kriege ich eine Mail von einer Grufti-Frau, die sich in Schwarz kleidet. Ich sage jetzt mal nicht ihren Namen, weil man sie sonst im Internet finden kann. Schwarze Braut oder so ähnlich, ja. Die mir schrieb, sie war in der Psychiatrie. Sie hatte Selbstmordgedanken, sie hatte Selbstmordversuche gemacht, sie wollte nicht mehr leben und da hat eine Krankenschwester ihr eine Volksbibel geschenkt. Und sie schrieb mir so, ich habe die gelesen wie Harry Potter, von vorne nach hinten. Und nachdem sie das Neue Testament durchgelesen hatte, hat sie Hoffnung geschöpft, ist aus der Psychiatrie entlassen worden, hat sich eine Gemeinde gesucht, ist in die Seelsorge gegangen und hat Hoffnung geschöpft und hat ein neues Leben begonnen, ist zum Glauben gekommen, wie man so schön sagt, ja, nur durch diese Volksbibel. Das sind so 3 Geschichten, ich könnte jetzt bestimmt noch viele, viele weitere erzählen, die mir auf jeden Fall sagen, da ist mir die ganze Kritik doch letztendlich egal, ja, also es ist niemand durch die Volksbibel vom Glauben weggekommen, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, aber sie hat das bewirkt, was wir wollen, nämlich, dass Leute über dieses Buch Hoffnung gekriegt haben, sich auf Gott eingelassen haben, angefangen haben zu beten. Und das freut mich und dafür hat sich der ganze Ärger und die ganze Arbeit 1000-mal gelohnt.
Andi, hast du auch noch eine Geschichte?
Ja, eine Geschichte ist schwierig, glaube ich. Es gibt unheimlich viele und schöne Mails, die wir kriegen in den letzten Jahren, wo ich ja so tiefer mit dem Projekt bin, wo man einfach weiß, warum man das Ganze macht, ne? Also wo man Berichte von Leuten liest, die begeistert sind von der Volksbibel, weil sie ihr Leben geändert hat auch. Ja, neulich kam jetzt so eine Mail von einem 11-Jährigen, der erst Martins Buch gelesen hat, Jesus Freak, glaube ich, und dann ganz viel in der Volksbibel liest, weil er gesagt, also er hat vorher christliches Elternhaus und so, hat vorher Luther oder Elberfelder oder irgendwas gehabt und hat aber nichts verstanden in dieser Bibel. Mhm. Und die Volksbibel war für ihn zum ersten Mal verständlich und das fand ich auch irgendwie geil, so für einen 11-Jährigen, den ich jetzt überhaupt nicht so als Zielgruppe vor Augen hätte. Es bewegt sich unheimlich viel. Eine Schule hat jetzt letztens auch angefragt, ob sie einen Schulkalender machen können mit Volksbibelversen, die sie dann quasi wochenweise damit abdrucken und so für die ganzen Schüler. Richtig cool. Vielleicht ein Gänsehautmoment so wäre noch eine coole Geschichte, wo ich dachte, boah, krass, was passiert hier? Das war eigentlich so, wir hatten so eine Christmas-Aktion gestartet vor zwei, drei Jahren oder so und hatten den Weihnachtstext Lukas 2 nochmal komplett umgeschrieben. Mhm. Und haben gesagt, hey, jetzt ist gleich Weihnachten, komm, wir setzen uns nochmal zusammen und saßen da in einem gewissen Team und haben dort diesen Text nochmal richtig krass komplett umgebaut und auch mal ein paar krasse Spitzen noch mit reingebracht, um den dann ein bisschen auf Social Media zu teilen. Und da haben dann auch aufgerufen, Leute, sprecht diesen Text ein, wir machen so ein bisschen eine Challenge, ihr könnt da was gewinnen, und haben dann am Ende nochmal einen richtig geilen Zusammenschnitt gehabt aus ganz vielen verschiedenen Leuten, die diesen neuen Text eingesprochen haben, und den haben wir dann zusammengeschnitten eben zu einer richtig coolen Version. Und dabei war eben auch eine Lehrerin, ich glaube Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, weiß nicht, irgendwie so, die hat das Ding mitgekriegt und hat ihre Schulklasse motiviert, das Ding einfach nachzuspielen. Und die hat uns ein Video geschickt. Und als ich das gesehen habe, da Gänsehaut einfach irgendwie, oder fast auch den Tränen nahe, weil ich dachte, das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Da waren Schüler, die wahrscheinlich auch nichts mit der Bibel zu tun haben. Mhm. Und die haben dort in einer riesigen Turnhalle vor der ganzen Schule diese Weihnachtsgeschichte, diese neue Weihnachtsgeschichte nachgespielt. Und man denkt ja immer so mit irgendwelchen Redewendungen, wie kommt das bei den Jugendlichen an oder so? Und dann hörst du aber die Jugendlichen wirklich diese Texte sprechen, die einfach authentisch und geil wirken, ne? Sowas wie, hey Bros, chillt mal eure Base und gönnt euch das mal irgendwie so. Das kommt auch noch gut rüber, ne? Wenn man es so liest, denkt man so, aber das war total echt, und ich dachte, krass, also mit dem Text haben wir irgendwie alles richtig gemacht. Mhm. Das große Finale war dann noch, dass die dann hier irgendwie diese Engelsgesänge, die dann noch kommen in dieser Geschichte, haben die dann noch als große Fußballhymne dort mit der ganzen Turnhalle dort gesungen. Und ich dachte, wow, krass, ey, was macht dieser Text? Ne? Was kann man bewirken? Und das war für mich übel Gänsehautmoment und hat mir gezeigt, dass dass das alles wert ist, was man an dem Projekt so investiert. Mhm.
Was sich die Hörer wahrscheinlich die ganze Zeit schon fragen, seitdem wir sprechen, Andi, wie bist eigentlich du dazugekommen?
gute Frage. Irgendwie, ich hatte schon erzählt ganz am Anfang, dass ich seit der ersten Veröffentlichung der ersten Volksbibel 2005 da schon sehr begeistert war irgendwie von diesem Buch, fand das total krass. Mich haben die Texte sehr emotional irgendwie gepackt und ich fand das Projekt ziemlich cool. Hab dann irgendwann mal versucht, Martin Dreyer aufzusuchen auf einem Freakstalk. Der hat da mal so ein Seminar gemacht. Dann saß ich da mal drin, bin so gedacht, gut. Hab mir den irgendwie spannender vorgestellt und hab dann so gedacht, ja gut, okay. Und dann gingen so die Jahre ins Land. Genau, mich hat das Projekt irgendwie nie so richtig losgelassen. Und es ist ja jetzt auch fast 20 Jahre auch alt, das Projekt. Also es geht schon echt einige Jahre und man hatte dann auch gemerkt, jetzt ist so ein bisschen Flaute. Also in dem Wiki ging dann nicht mehr so richtig, man hat auch nichts mehr weiter gehört von dem Projekt. Und irgendwie dachten wir dann hier in unserer Gemeinde, wir laden mal Martin ein und hatten den dann so ein, zweimal mit hier gehabt. Und in dem einen Mal hatten wir ein Wochenende mit Martin und da ging es auch um Vision, um Ziele und so. Und ja, irgendwie hat mich das Thema Volksbibel, also ist natürlich klar, wenn Martin Dreier da ist, dann denkt man an die Volksbibel, aber er hatte eigentlich ganz andere Themen. Also wie gesagt, es ging um Visionen und so, da war eigentlich bloß Volksbibel ganz am Rand. Aber mich hatte das irgendwie nicht losgelassen und irgendwie habe ich da gemerkt, das ist irgendwie meine Vision. Ich muss das Ding jetzt irgendwie mit übernehmen und also im positiven Sinne natürlich in eine gute Richtung lenken oder beziehungsweise da mal wieder neu Feuer entfachen, dass hier wieder was vorwärts geht. Mhm. Und habe dann erstmal bei uns hier in der Gegend im Vogtland so ein paar Leute mobilisiert, dass wir da eine geile App raushauen, geiles Design und neues Logo, neues CD irgendwie da an den Start bringen. Und dann ging das los und dann haben wir ja eine große Community aufgebaut, haben das alte Wiki zu Grabe getragen und sind auf neue Tools wie Google Docs gegangen. Ja, und so ging das dann weiter und ich hatte mit Martin dann immer mehr Kontakt und mittlerweile ist, denke ich, eine richtig coole Freundschaft draus geworden. Und nichts im Vergleich zu dem ersten Eindruck, der damals bei mir kam. Ja, also man hat ja nicht miteinander gesprochen, aber genau, irgendwie so bin ich dann da reingefallen, reingestolpert in dieses Projekt und jetzt genau bin ich da so mit hauptverantwortlich und trage die Vision weiter in meinem Herzen und ja, mit Martin.
Cool. Wie viele Versionen gibt es denn eigentlich von der Volksbibel im Druck?
Es gibt die, vom NT gibt es 5 Versionen, 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 Reloaded und 4.0. Mhm. Vom Alten Testament gab es bisher nur die 1.0 Version, aber jetzt, kommt die Volksbibel Next Level und damit haben wir sozusagen die 7. Ausgabe, wobei es ja zwischendurch auch immer wieder neue Ausgaben gab, aber das ist sozusagen die Visionsgeschichte, die wir nachweisen können. Und was auch geil ist, es ist tatsächlich ausverkauft. Es ist jetzt zum 4. oder 5. Mal alle Volksbibeln ausverkauft. Wir hatten irgendwie noch 400 Stück oder 300 Stück, die sind nochmal in eine Schule, von einer Schule gekauft worden.
Ja.
Und dann war es das wieder.
Alle ausverkauft. Jetzt aber bewegt er sich wieder.
Ach so, ja, du warst kurz weg, Martin.
Oh, okay.
Ja, die war also 400 ausverkauft, das heißt aber 400 von denen, die in Stock sind, also die du hast, weil die neue kommt ja jetzt erst raus, ne?
Genau.
Zum 19.
Nee. 19. September, ne, war das Datum. Also dann ist sie in allen Läden vorhanden. Das heißt, die Auslieferung beginnt im September und man sagt, so 2-3 Wochen dauert das, bis dann auch die letzte Alpha-Buchhandlung in Stupfelhausen das Buch hat.
Kann man sich da eine bei dir bestellen, die signiert ist? Ich frage für einen Freund.
Ja, eine geht. Wenn es jetzt Hunderte werden, kann ich nicht mehr schlafen.
Okay. Ja, pass auf, weil dann machen wir das so. Wir schenken eine unserer Hörer. Ich kaufe dir eine ab. Aber die muss signiert sein. Und also du müsstest 2 signieren. Ich will auch eine signierte. Die zahle ich dir auch bei.
Machen wir 5.
Okay, machen wir 5. Muss ich die zahlen alle?
Nein. Nein.
Okay.
Es wird auch gesponsert hier von SCM, oder? Wie war das?
Ach ja, stimmt. Ja, gut, die können ein bisschen Kohle machen, das stimmt. Meine Frage ist aber, du hast ja gesagt 7 Versionen. Warum braucht man von dem Ding 7 Versionen?
Na, weil sich Sprache verändert und jede Version auch eine neue, diesem Faktum gerecht werden wollte. Also die 1.0 habe ich ja im Grunde fast alleine geschrieben, zwar immer mit dem Feedback der Jugendlichen aus meinem Jugendzentrum. Dann habe ich sofort gesagt, nein, Sprache verändert sich, das Ding muss ins Internet. hatte dann zuerst so ein kostenloses Forum gefunden, wollte da die Texte importieren, bis dann ein Typ, Cedric Weber hieß der, zu mir kam und sagte, hey Wikis, das ist das Ding. Das war halt in der Zeit noch so.
Wie hieß der Typ?
Cedric Weber, ach kennst so, du vielleicht?
Nee, ich dachte Cedric Kleber. Aber was
schon. Nee. Auch so ein Programmierer, ähnlicher Geist, der wird sich bestimmt gut mit Andi verstehen. Ihr kennt euch ja auch mittlerweile, ne? Ja. Und der hat dann diese Idee mit dem Wiki entwickelt und diesen ganzen Text dann in ein Wiki importiert. Mhm. Und Wikis waren ja auch vor 10 Jahren noch eine ganz tolle Plattform, aber mittlerweile ist halt, man wird es nicht mehr mit dem Computer im Internet, sondern immer mit dem Handy. Und Wikis sind nicht sehr handyfreundlich, ja. Mhm. Und so kam dann Andi mit der Idee Google Docs, und da gibt es ja auch eine Google Docs App, die du runterladen kannst, und so kannst du wirklich direkt online mit dieser Google Docs App mit dem Handy an den Texten mitarbeiten. Und wenn du im Bus sitzt oder in der Bahn sitzt oder beim Aldi bist und irgendwie eine Pause brauchst, kannst du sofort mit deinem Handy online gehen, volksbibel.com, volksbibel.de, und dann an den Texten mitarbeiten. Mhm.
Ja, aber das große Leiden halt leider von Druckversionen ist halt, dass sie eigentlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon fast wieder veraltet sind, ne? Mhm. Und wir haben halt so ein krass schnelllebiges Projekt. Gut, jetzt ist halt echt nochmal ein großes Ding. Martin hatte gesagt, es gab ein paar Veröffentlichungen oder Neuauflagen, sage ich mal. Aber wir hatten jetzt wirklich seit ungefähr fast 10 Jahren keine Textänderungen mehr drin. Und das ist eben jetzt dieses große Update, was wir bringen. Mhm. Aber genau, an manchen Stellen jetzt eigentlich schon wieder fast veraltet, wo man denkt, gut, das hat man jetzt vor einem Jahr gesagt, aber jetzt passt es vielleicht gar nicht mehr so. Mhm. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir uns eigentlich ein bisschen von Jugendsprache distanzieren, weil die einfach so unheimlich schnelllebig ist, dass man jedes halbe Jahr wahrscheinlich dann die Bibel komplett umschreiben müsste. Ja. Ja, genau. Also das ist halt krass. Es dauert halt auch alles, ne? Und so eine ganze Bibel. Es gibt natürlich auch noch hier und da kleine Stellen, die sind nun mal alt und die müssen neu werden, aber dazu brauchen wir Leute, die da halt ihren Senf dazugeben und sagen, hey, das könnt ihr echt mal wieder neu machen, ich hätte da einen Vorschlag, und uns einfach mitmachen, ne? Umso mehr Leute da mithelfen, umso geiler wird das Projekt, und umso schneller kommen wir auch in eine aktuelle Sprache.
Ja. Okay, ich habe noch eine Frage, mir rennt die Zeit davon. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, Martin, weil du gleich weg musst. Aber meine letzte Frage, die vielleicht ein bisschen länger zu beantworten ist, ist, was der Unterschied zwischen Koran und Bibel ist. Warum traut sich keiner, einen Volkskoran zu machen, aber wir Christen müssen eine Volksbibel machen?
Also ich glaube, dass das Schriftverständnis im Islam ein ganz anderes ist. Dem Islam fehlt eigentlich ein Luther. Mhm. Der Luther hat da eine Menge Vorarbeit geleistet, wobei der Bedarf definitiv da ist. Also ich habe in Köln ganz viele Gespräche mit so einem Kioskbesitzer gehabt, der ein türkischer Einwanderer ist und im Islam tätig war, und der hat immer wieder zu mir gesagt, hey Lan, wir brauchen auch Koran in Volkskoran und so. Ja, also der hat das Anliegen verstanden und fand das super geil. Mhm. Aber das ist klar, wenn du das mit dem Koran machen würdest,
dann gibt's Krieg.
Wirst du in Lebensgefahr, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja. Aber ich denke, der Koran, also der Islam ist, was die Entwicklung in Richtung modern und heutige Welt ist dem Christentum vielleicht 1000 Jahre, vielleicht 500 Jahre hinterher in seiner Entwicklung. Mhm. Wobei man auch sieht, dass es auch modernen Islam in der Türkei vor allen Dingen, die sich auch von bestimmten alten Werten lösen, ohne ihren Glauben verlieren zu wollen. Und wer weiß, vielleicht ist es in 200 Jahren, kommt ein Marcin Türkos in Islamabad auf die Idee, einen Volkskoran zu schreiben, und dann wird das der Hit und die ganze islamische Welt wird sich darüber aufregen.
Ja.
Es ist auf jeden Fall dran, ja. Und ich meine, der Islam ist ja auch hat ja auch eine missionarische Anliegen. Mhm. Wobei ist die Mission im Islam, so habe ich mir es jemand erklärt, nicht über das Wort, über die Predigt stark funktioniert, sondern bei denen ist es eher so Familien und Heirat und so verbreiten sie ihre Religion.
Mhm. Okay. Ja, dann sind wir am Ende mit der Volksbibel, beziehungsweise kurz vorm Anfang des Next Level. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich finde, dieses Gespräch, und ich hoffe, dem Hörer geht es auch so, ist aufschlussreich, auch wenn es schon bei mir 20 Jahre her ist fast, dass ich mich drüber aufgeregt habe über die Volksbibel oder das Verständnis nicht gefunden habe. Aber ja, ich danke dir, Martin, ich danke dir auch, Andi, dafür, dass ihr das ja uns ein bisschen erklärt habt, ein bisschen näher gebracht habt, auch eure Gedanken dahinter. Es erscheint im SCM Verlag am 19. September und kauft sie euch, wo es gibt, unterstützt es, und ihr könnt fünf Volksbibeln gewinnen. Signiert von Martin, und ihr müsst einfach nur in Martin die Volksbibel und die Macht der Worte auf einem Foto markieren auf Instagram. Andi, hast du Instagram?
Ja.
Dürfen wir dich da auch, weil sonst ist ja unfair, wenn nur der Martin mit drauf
ist. Ja.
Volksbibel-Instagram-Seite.
Ja, dann mach mal einfach die Volksbibel-Instagram. Genau, Volksbibel und die Macht der Worte. Fotografiert eure alte Bibel und schreibt vielleicht dazu, würde mich mal interessieren, was der Martin so übersetzt hat oder Martin und Andi oder sowas. Genau, also auf jeden Fall ja, verlinken, Volksbibel und die Macht der Worte, eine Bibel fotografieren, und dann könnt ihr die gewinnen. 5 Stück. Ansonsten danke ich euch recht herzlich für eure Zeit, also Martin und Andi. Und ja. Ich freue mich drauf, reinzuschauen, was da so übersetzt wird. Vielen Dank euch beiden.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Also ich bin ja jetzt nach einer Woche immer noch sehr ergriffen von dem, nur von der Einleitung von dem Buch, und ich kann mir also wirklich nicht vorstellen, dass es da irgendwie über mich gehen kann. Wer aber interessiert, ja. Wie es jetzt weitergeht.
Ja, ich muss dich nur warnen, ich bin jetzt nicht der beste Lautleser. Da war ich schon in der Grundschule immer derjenige, der lieber nicht laut lesen hat, auch in Jugendkreisen, wenn man da Bibelverse liest.
Oh, ganz gefährlich.
War ich immer froh, wenn nur ein kurzer Vers war, den
ich lesen. Und wo man dann schon abzählen kann, ich komme in 7 Versen, komme ich dran, das ist meine. Das ist
schon mal 3-mal
vor. Genau.
Genau, also da machen wir mal weiter. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Melodie ein wenig ändern.
Okay. Oho. Von Anfang an. Zu Beginn der 2000er Jahre lernte ich eine christliche Gruppe kennen, die sich Agape-Gemeinde nannte. Dürfen wir das sagen? Ja, oder? Ist ja eh schon zu spät. Ja,
jetzt ist heraus.
Ich besuchte zuerst deren Jugendgruppe, da ich mit meinen zarten 15 Jahren noch kein wirkliches Interesse hatte auf diese ernste Form von Christensein. Diese Jugendliche leitete ein genauso jugendlich aussehender, durchtrainierter, schlanker, athletischer, witziger junger Mann.
Ich denke, es reicht jetzt auch.
Ja, das wir sind ja nicht mal fertig
mit. Kann man das denn so als Jingle aufnehmen immer?
Als Klingelton.
Ich nenne ihn einfach einmal Michael. Michael war Anfang 30, wahrscheinlich, oder? Das habe ich jetzt immer so geraten, aber hatte goldblondes Haar und ständig ein Grinsen auf den Lippen. Das Grinsen musste wahrscheinlich daher kommen, dass er eine engelsgleiche, bezaubernde Frau geheiratet hat, die ihm ca. ein Jahr vorher eine bildschöne Tochter zur Welt brachte.
Kann es auch sein?
Ja, stimmt. Alles. Also es kann nur um mich gehen.
Er wohnte zu dieser Zeit im Herzen Schwabachs, einer kleinen, verträumten Stadt in Mittelfranken. Dieser Michael leitete, also voller Freude und Hingabe, diese Jugendgruppe der Agape-Gemeinde. Als ich das erste Mal diese Gruppe besuchte, hatte ich mir vorher meine hellblonden Haare schwarz gefärbt. Weißt du das noch?
Ich kann mich erinnern, ja.
War das das erste Mal? Wo
das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass du da schwarze Haare irgendwie früher da hattest mal irgendwie. Aber das, ob das beim ersten Mal war, das weiß ich nicht.
Okay. Also weiter im Text. Michael begrüßte mich mit einem freundlichen Hi, ich bin der Michael, willkommen in der Agape-Jugend. Wie heißt du denn? Ach, hippe Frisur. Das weiß ich noch wie damals. In diesem Moment merkte ich es nicht. Aber schon bei der ersten Begegnung verwendete er seine Superkräfte. Zum einen sprach er mir Mut und Sicherheit zu, da ich mit meiner Frisur schon sehr unsicher und unzufrieden war. Zum anderen hatte er die Superkraft genutzt, um ca. 10 Jahre später eine Trendbewegung dem Namen zu geben, dem Hipster. Ich weiß nicht, warum es geschrieben hat. Als Michael damals das Wort Hip verwendet hat, war es schon längst durch das Wort cool ersetzt. Außer bei einem Babybrei-Hersteller. Damals ging der Trend in Richtung Englisch. Es wurden Lieder nicht mehr aus dem Feiert Jesus gesungen, sondern aus, weißt du's?
In Love with Jesus.
Sehr gut.
Oh. 1, 2 mindestens. Ich glaube, 2 gab es davon. Ja, ich weiß schon.
Lieder hießen nicht mehr Welch ein Freund ist unser Jesus, sondern What a Friend I Found. In Predigten wurde das deutsche schweigende Zustimmen durch ein erschreckend lautes Preach it, Brother ersetzt.
Furchtbar.
Ja, sogar die hochcharismatische Begrüßung Grüß Gott zu einem plumpen Hai eingetauscht. Michael sitzt da auf den Gegentrend.
Spannend.
Und heute, 2018, habe ich es angefangen zu schreiben, trägt dies langsam Früchte. Das war das erste Kapitel,
Michael. Mensch, ja.
Ja,
vielen Dank.
Was sagst du? Damals hatten wir ein Gemeindegebäude, das sehr heruntergekommen war. Ne? Das wäre fast eingestürzt.
Ja, da gab es Probleme mit dem Dach. Und da war irgendwie, ich weiß gar nicht, so auf, was ist denn das, 100 Quadratmeter oder was, waren da 20 so Stützen, so Baustützen,
ja,
standen. Und das war schon ein bisschen zu deprimierend. Hatte so einen morbiden Charme.
Das stimmt, und man konnte halt die Leute nicht mehr durch die Gegend frotzen, also schlagen,
ja,
weil da immer ein Ding stand da so. Gut, wir lesen öfter mal draus vor.
Okay, gerne.
Nächste Woche nicht mehr, aber wir müssen ja auch ein wenig die Spannung
halten. Ja, lacht, ne? Wie es weiterging.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Podcast Die Macht der Worte mit Steve und Elida. Wir werden weiter interviewt über ihre Beziehung, Liebe, Sex und Zärtlichkeiten. Und
mittlerweile.
Es war wieder mal super spannend, als wir leider aufhören mussten, da die Zeit um war. Wir fangen gleich volle Kanne an.
Mhm.
Elida hat uns letztes Mal erzählt, dass es eine Situation gab, die super herausfordernd für sie war. Hört euch den Podcast an, falls ihr noch nicht gehört habt.
Das macht er gut.
Und sie musste da an einem Punkt überwinden und es war hohes Risiko, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ihr ging es danach gut. Steve ging es anscheinend auch gut. Steve, wie war denn jetzt diese Situation bitte aus deiner Sicht? Das interessiert mich jetzt auch.
Okay, pass auf. Und zwar habe ich schon den ganzen Tag vorbereitet.
Oh.
Also man weiß ja, man kann ja, also da bin ich ein bisschen schroff und vielleicht sage ich 1, 2 Mal am Tag zu viel heute Abend. Mach dich bereit, wir werden wieder den Bund der Ehe zelebrieren. Und tatsächlich habe ich an dem Tag glaube ich, auch mehr gemacht, als ich sonst mache. Also was
wie sieht es dann aus?
Ja, ich bringe halt deine Müll vielleicht runter, oder?
Wie romantisch.
Nein, aber jetzt pass mal auf, du sagst jetzt romantisch. Ich habe irgendwann mal, was habe ich gemacht? Mit deinen Hausschuhe habe ich irgendwas mal gemacht.
Meine?
Ja, die habe ich dir mal irgendwie zurückgestellt oder hingestellt oder sowas. Und das fandest du so toll, dass wir gleich Sex haben mussten danach. Ja, 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 aber das vergesse ich nicht. Seitdem stelle ich die Hausschuhe bei mir.
Das weißt du nichts. Aber es hat nicht wieder funktioniert, oder?
Ja, aber ich habe auf jeden Fall halt vorbereitet, dass am Abend wir zusammenkommen können. Mhm. Und dann weiß ich auch, dass natürlich mein Sex-Drive höher ist als Elidas.
Ist ja allgemein zwischen Männern und Frauen bekanntlicherweise so.
Sehr gut. Und dann lagen wir da im Bett. Und das Ding ist auch, ich will erst einmal runterkommen, bevor ich wieder hochfahre. Und meistens schauen wir dann Laptop oder sowas, richtig?
Ja, und das ist ein...
Für die Elida ein Upturner.
Ein total...
Aber ich muss halt erst einmal irgendwie halbe Stunde Fail Army schauen auf YouTube oder sowas.
Oh wow, that is so romantic. That really turns me on.
Und auf jeden Fall, da war ich bereit. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich dir es gesagt habe oder dich angefummelt habe, angefasst habe.
Nee, das machst du nicht.
Okay, dann habe ich dir gesagt, also pass auf.
Ja.
Schau mal, der Manu macht was anderes. Aber es ist so wie Paartherapie. Elida, dann habe ich mich, dann habe ich dir so gesagt. Und dann war es aber so, dass du dich, glaube ich, umgedreht hast, gesagt, du bist müde, ne?
Ja, keine Ahnung, kein Bauch.
Ja, und dann, ich habe jetzt nicht mehr im Gedächtnis, dass ich, wie hast du das jetzt ausgedrückt? Warst du
richtig, richtig wütend.
Wütend.
Ja, verletzt, gut. Verletzt, wütend.
Wie ein angeschossenes Reh, das gerade noch vom Auto auch noch in die Seite gefahren ist.
Reh oder Hirsch?
Hirsch. Hirsch.
Gescheiter Hirsch.
Ja, und dann habe ich halt all meinen Frust und meine Frustration von den letzten 2 Jahren vielleicht zusammengepackt. Also wir haben nicht alle 2 Jahre Sex, das muss ich auch dazu sagen. Aber halt alles, was mich so ultras gelangweilt hat, schon... keine Ahnung, oder man hat ja auch, man macht Sachen oder sein Partner macht Sachen, ob das jetzt ich bin bei der Lieder oder die Lieder bei mir, die sexuell, die einen vielleicht manchmal nerven oder irgendwie sowas, weil ist ja nicht ein simples Rein und Raus, sondern, was ist doch so,
ja, okay.
Sondern ist halt, ist, keine Ahnung, man muss sich halt irgendwie Mühe geben, Vorlieben finden und so Schmachsinn. Mhm. Und die habe ich alle in das Ding reingepackt.
Ja.
Und habe ich mich rumgedreht und habe gesagt, ich schlafe jetzt. Und dann war es so, und das hat mich echt ein wenig erstaunt, dann kam es so, ich glaube nach 10 Minuten, schläfst du schon? Da dachte ich mir halt, die Schnauze, ich will schlafen. Weil Bock habe ich eh keinen mehr.
Oha.
Und dann hat sie, das glaube ich nochmal gefragt, und dann, ja, ob man nicht dann vielleicht doch Sex haben wollen. Und dann bin ich gleich drauf
angesprungen. Und dann bist du so, nee, jetzt will ich nicht, weil du bla 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 bla.
Ja, weil ich bin natürlich dann auch emotional geladen. Ne? Also da denke ich mir dann auch so, dann...
Verletzt.
Ja, dann lieber nicht. Aber dann hast du irgendwie...
Da haben wir nochmal geredet, da hast du ein bisschen geweint. So dann.
Hey! Geweint?
Das darfst du doch nicht sagen. Ja, dann weine nicht. Ah. Steve hat also...
Okay. Ja, genau.
Eine Frage jetzt, die ich die ganze Zeit schon habe. Du hast gesagt, du hast auf diesen Punkt abends hingearbeitet.
Ja.
Hast du ja bewusst gemacht.
Ja.
Elida, hast du das auch so wahrgenommen?
Nein.
Hast du gedacht, oh, der will mich heute Abend?
Gar nicht. Weil das ist ein Ding, das sagt er auch immer, ne? Ich habe heute den Gang geputzt, ich habe heute das gemacht und das gemacht und das gemacht und das, 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 das.
Und was machst du für mich?
Ja, und das, ich check, ich denke, oh, das war hilfreich heute, danke, Schatz.
Hilfsbereit.
Hilfsbereit, oh, aber danke.
Das löst sonst nichts bei dir aus.
Gar nicht, ich denke nicht an Sex, wenn ihr...
Aber wie ich doch deine Schuhe mal vor 10 Jahren hingestellt habe.
Ja, das ist nicht, das ist aber egal.
Aber ich finde das, find das super interessant. Ich meine, ich habe mich ja auch nach meiner Scheidung so viel mit Beziehung beschäftigt wie noch nie zuvor und habe festgestellt, dass ich der totale Beziehungshonk bin.
Okay.
Und wirklich super unreif und einen Haufen ganz schnell dazulernen muss.
Ja.
Und ich habe mich da ganz viel befasst mit ganz vielen Sachen, auch wie Männer und Frauen grundsätzlich ticken. Da bin ich auf eine Sache gestoßen. Das fand ich sehr interessant. Und zwar stimmt es gar nicht, dass Männer Sex wollen.
Ach so.
Sondern sie brauchen Sex.
Notwendig.
Und es stimmt nicht, dass Frauen emotionale Sicherheit wollen. Sie brauchen emotionale Sicherheit. Und das ist so ein Ding, glaube ich, was sich gegenseitig so in der Wechselwirkung so rotiert, ähnlich wie ein Teufelskreislauf, nur nach oben. Ich glaube, dass wenn die Frau emotionale Sicherheit bekommt, sie viel mehr Bock auf Sex hat und dem Mann das geben kann,
reden wir weiter.
Was er eigentlich braucht. Und genauso umgekehrt, dass wenn der Mann Sex hat, er sich so an diese Frau gebunden fühlt, dass es sein Wunsch ist, ihr emotionale Sicherheit zu geben.
Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Dr. Sommer.
Moment, die Fragen stelle ich.
Also, nein, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Okay. Und zwar, Herr Dr. Sommer, wir haben hier einen Anruf vom kleinen Timmy und er hat eine Frage dazu. Wie schaut denn diese emotionale Ding aus? Also die, wie heißt es, emotionale
Sicherheit?
Herr Dr. Sommer, wie schaut denn die aus, die emotionale Sicherheit?
Okay. Lieber Timmy.
Du bräuchtest jetzt eine tiefere Stimme, weil du bist ja
ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert.
Warte, komm, wir stellen schnell ein. Aber das ist wirklich meine Frage, weil man sagt das immer so einfach. Und dann ist da anscheinend emotionale Sicherheit wesentlich besser, aber Dr. Sommer, was ist denn jetzt das? Sag halt mal.
Okay, also lieber Timmy, also was ich bisher herausgefunden habe in meinen langjährigen Studien über die emotionale Sicherheit der Frau ist folgendes. Sie muss wirklich wissen, dass sie die absolute unangefochtene Nummer 1 ist.
Finde ich Schwachsinn. Sorry, wenn ich das so sage, aber Herr Dr. Sommer.
Okay, den Dr. Sommer schmeißen wir wieder raus.
Aber das finde ich echt, also jetzt muss ich die Frau hier fragen. Oh, ne? You're so emotional. Nein, weil ich finde, das ist, ich finde es schön, aber.
Nee, ich glaube, sie bekommt, also was ich glaube, dass die Frau grundsätzlich diese Sicherheit braucht, dass sie wirklich geliebt ist. Wenn man mal das Bild wieder nimmt von der Schöpfung, die Frau ist aus dem Mann gemacht.
Ja.
Wenn sie sich da drin nicht findet, geborgen ist, geschützt, rundum, dann hat sie eine Wahnsinnsunsicherheit. Und Intimität ist ja was für die Frau, glaube ich, sie braucht einfach wahnsinnig viel Vertrauen, um sich einem Mann zu öffnen. Wenn sie sich jetzt nicht geborgen fühlt, ist es für sie ein viel zu hohes Risiko, sich dem Mann zu öffnen.
Ja.
Und für mich macht es schon Sinn, dass die Frau, wenn sie weiß, dass der Mann sie liebt, dass sie die Nummer, nicht nur die Nummer eins ist, sondern konkurrenzlos.
Aber wie, also weil, das sagt man jetzt so einfach, ne? Aber wie bringst du das bei? Weil ich denke mir jetzt gerade, um ehrlich zu sein, noch öfter kann ich dir das doch gar nicht sagen, Elida, dass du meine Nummer eins bist.
Ja, das stimmt. Du bist schon sehr.
Also sorry, wenn ich da Schwachsinn sage und vielleicht da so reinplatz, aber so von eigener Erfahrung.
Das ist ja nur die Theorie von Dr. Sommer. Also. Also mal schauen, ob die in der Praxis auch wirklich standhält.
Ja. Aber würdest du das unterstreichen? Dass, also wenn ich jetzt vielleicht also fünfmal noch mehr sage.
Ist nicht nur, it's like what you do. Nicht nur, was du sagst, sondern was machst du für mich? Nicht nur, dass du mich liebst, aber zeig mir deine Liebe.
Ist es auch emotionale Sicherheit?
Anscheinend für die Frau ist es anscheinend so. Ich bin, Steve, hey, ich bin keine Frau. Du musst deine Frau fragen, was für sie emotionale Sicherheit bedeutet.
Naja, good question. Emotionale Sicherheit.
Weil im Haushalt helfen ist ja keine emotionale Sicherheit.
Ist einfach dieses.
Tja. Fällt es dir selber nicht ein. Also. Und da sind wir wieder bei der Komplikation der Frau, wo wir, glaube ich, ganz am Anfang schon waren.
Aber einfach dieses, dass auch, dass du mich, du hörst mich, du, also dass du verbringst Zeit mit mir und nicht nur mit den Kindern, nicht nur auf dein Handy, nicht nur Podcast, aber ich bin dir auch wichtig.
Du hattest im letzten Podcast, letzte Woche hattest du gesagt, wenn er heimkommt und deine dass er dir seine ungeteilte Aufmerksamkeit gibt. Das ist was dir emotionale Sicherheit gibt. Ja. Dass du siehst und spürst und hörst.
Das ist da
alle seine Sinne sind auf dich gerichtet.
Ja, nur kurz, nicht den ganzen Tag, ne? Das
würde dich dann nerven.
Nur, dass es, ja genau.
Was würde sie nerven, wenn die aufwächst?
Ja, genau.
Ja, komme ich denn nicht heim und leg das Handy hin und dann komme ich sofort zu dir und die Kinder.
Einfach, dass du...
Mach ich das denn nicht?
You prioritize me.
Macht er das oder macht das nicht?
Sei ehrlich, komm. Komm, hier können wir ehrlich sein, jetzt ist eh schon alles wurscht. Wir haben uns eh schon abgestempelt.
Also, er versucht's.
Macht das gut oder macht das nicht gut?
Er macht's mittel.
So, Alter. Steve! Jetzt zeige ich dir morgen mal, wie es richtig kacke sein kann.
Nein, er versucht. Das Ding ist, er versucht.
Ah, scheiße, schon wieder der falsche Knopf. Oh, Mann.
No one's perfect. I'm also not.
Aber ist das was du dir jetzt speziell wünschen würdest?
Ja, aber er macht es schon. Also ich kenne jetzt viele Freundinnen mit Ehemännern und er ist schon one of a kind.
One of a kind paradise for you and I.
Weil er gibt uns als Familie viel Zeit, aber jetzt reden wir immer von Familie. Aber ich als seine Ehefrau, wenn die Kinder schlafen gehen, da abends, dass er seine Fail Army anschauen möchte, bevor wir Sex haben. Das ist halt
ein No-Go für dich.
It's a No-Go, man. Sit down and talk about life and then we have sex.
Klingt wie ein Backrezept.
Und das kann er nicht.
Klingt wie ein Backrezept. Backen kannst du doch.
Ja, auf die Backen kann ich. Aber das ist halt... das ist halt schwierig. Also ich finde...
Also abends, ehrlich.
Also wenn jemand arbeiten geht, ne, ich muss jetzt sagen, ich habe einen so guten Job, dass ich mir manchmal denke, danke lieber Chef, dass du mich bezahlst. Aber es ist trotzdem so, irgendwie will man doch runterfahren. Hast du nie das Bedürfnis, dass
ich
du runterfahren?
Ich will auch runterkommen, doch, aber nicht so lange.
Und wer liegt
so
dann
lange
da auf dem Sofa
ja,
mit dem Handy?
Ich mach's auch.
Liebe Hörer, Frauen dürfen das, Männer dürfen es aber nicht.
Ah, okay. Das ist wieder eine interessante Sache. Kann es sein, dass es beim Mann mehr auffällt oder man es ihm mehr vorwirft oder mehr irgendwie, als ob das da schlimmer ist, weil wir festgestellt hatten auch vor 2 Wochen, glaube ich schon, dass der Mann die höhere Verantwortung hat?
Mhm.
Da darf man sich nicht ausruhen im Leben.
Doch. Aber auch gestern zum Beispiel waren wir am See mit den Kindern und dann haben wir, während die Kinder Sandspielzeug da gespielt haben, haben wir doch dieses Frisbee-Spiel.
Ja.
Und das war für mich sehr schön. Ungeteilt Aufmerksamkeit, wir haben gespielt. Das war, my heart was full of love.
Oh. Echt?
Ja.
Also ich finde doch, also ich habe da jetzt nicht geflunkert, oder?
Natürlich flunker, Egger.
Nein, Spaß.
Also es ist nicht nur reden über alles, einfach so Quality Time.
Ja, aber da hast du auch gesagt, machen wir das noch, wenn die Kinder raus sind aus dem Haus.
Ja.
Ja, klar, freilich.
I want to have fun with you forever.
Das werden wir auch hoffentlich haben.
Okay.
Aber ja, Manu, jetzt mach mal weiter. Hier wird ja schon wieder gleich rum.
Ach, die Zeit ist schon wieder um. Okay, ich habe noch ganze Stange Fragen, aber das machen wir am besten im nächsten Podcast, nächste Woche. Wir drei sagen jetzt ciao. Wir hoffen, ihr habt was da mitgenommen und könnt es umsetzen in euer Leben von diesem herrlichen Backrezept für eure Ehen. Und wünsche euch alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, Kakao.
Ciao.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Ich sitze heute zusammen mit dem Lebenstraum namens Stefan und Hanna Mönch. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr beiden sitzt in Uffenheim und wie ich zu euch komme, ist eigentlich... ich habe euch immer mitverfolgt, also zumindest diesen Lebenstraum, den ihr da angefangen habt, ohne direkt ein Lebenstraum-Unterstützer zu sein oder irgendwie, dass ich da mehr mich informiert habe. Aber ich habe eure Kinder in einem Englischcamp, das ich mit meiner Frau geleitet habe, gehabt. Einen von denen, keiner weiß welchen, aber...
Oder beide, glaubst du.
Oder beide sogar. Genau, und... ja, da habe ich dann irgendwann mitbekommen, dass ihr eine Vision habt, mehr vom Stefan, weil ich glaube, du bist mehr präsent damals gewesen im EC als du, Hanna. Jetzt wollte ich mal, bevor wir anfangen mit dem Lebenstraum, wollte ich euch mal kennenlernen. Weil ich muss zugeben, wir übernachten bei euch im Haus, aber wir kennen uns kaum. Ihr könnt ja auch Massenmörder sein. Nicht?
Ja, nicht.
Aber ich würde der Dame den Vortritt geben. Hanna, wie ist denn dein Glaubensleben? Also wo ist denn deine Basis? Mhm. Wie hast du Jesus kennengelernt?
Ja, also ich bin in Marburg aufgewachsen, christliches Zentrum. mein Vater war dort in der evangelischen Hochschule Betriebswirtschaftsleiter und habe noch 5 Geschwister und wir sind dort in diesem ganzen Tabor-Kibbutz da aufgewachsen und dort bin ich auch zum Glauben gekommen. Ich bin dort in den christlichen Kindergarten gegangen, in die Gemeinde, ja eigentlich komplett rundrum mit dem Kinderwagen in die Gemeinde gefahren worden, genau. Ja, das ist eigentlich so mein geistlicher Hintergrund. Ich würde sagen, so eher so EC, ja,
also pietistisch. Okay, also wer dein Gesicht liest, du weißt es selber nicht ganz genau, in welche Richtung du...
Genau.
Vielleicht. Okay.
Genau. Und ja, da haben wir uns auch kennengelernt.
Ah, okay, weil der Stefan Pastor werden wollte.
So ist es.
Okay, warum wolltest du denn Pastor werden, Stefan? Wie ist denn deine Geschichte mit Jesus?
Warum wollte ich Pastor werden? Also ich fange auch von vorne an. Also ich komme aus Amberg in der Oberpfalz und bin da aufgewachsen mit 4 Geschwistern. Und wir waren auch so eine, ja, sage ich mal, super christliche Familie. Wir sind dann jeden Sonntag in die Gemeinde, auch in die Kirche. Und genau, ich war im Jugendkreis, ja, also die ganze Karriere, Jungschar, Teenager, Jugendkreis. Und habe in allen möglichen Bereichen mitgearbeitet, vielleicht manchmal zu viel. Ich glaube, ich war jeden Tag irgendwie in der Gemeinde, habe irgendwas gemacht. Also es war zu viel. Ich habe das irgendwann auch wieder reduzieren müssen, weil sonst hätte ich, genau, war das einfach zu viel. Und wahrscheinlich auch, weil mir das so Spaß gemacht hat in der Gemeinde. Deswegen habe ich gemerkt, hey, das ist mein Herzschlag. Das macht mir Spaß mit Jungschar-Kids zum Beispiel, ja, von Jesus erzählen, mit ihnen Spaß haben. Und Fußball spielen und sowas. Und ich glaube, das war so der Ausschlag, dass ich gesagt habe, das könnte ich mir auch beruflich vorstellen.
Okay.
Und so habe ich mich dann beworben irgendwann in Tabor und habe mich noch ein bisschen auch so sortiert und orientiert. Und dann habe ich in Tabor studiert, genau, in Marburg, da wo die Hanna aufgewachsen ist. Genau.
Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wahrscheinlich die Damen interessieren sich da mehr, die weiblichen Hörer. Wie habt ihr euch dann kennengelernt?
Also ja, gut, also die ersten 2 Jahre, die ich da studiert habe, da war die Hanna nicht da, weil da war die gerade in Frankfurt und hat eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin. Und dann kam sie eben nach den 2 Jahren wieder zurück. Ne? Und plötzlich war da diese junge, hübsche Frau da im Gottesdienst. Ich denke mir, hey, die hast du eigentlich noch fast noch nirgendwo gesehen. Dann kam die nächsten Sonntag wieder und wieder. Und also die Hanna ist relativ groß und sehr, also es hat mich schon fasziniert, ne? Mit ihrem langen Mantel kam sie da immer um die Ecke. Also schon war schon ziemlich gute Zeit. Ja. Und ja, genau. Und so haben wir uns dann Stück für Stück kennengelernt, haben mal Musik auch im Gottesdienst gemacht. Und ja, das war eigentlich so die Ebene, auf der wir uns mehr und mehr kennengelernt haben.
Ne? So in etwa. Genau. Ja, ich habe mein Anerkennungsjahr in der Psychiatrie gemacht, oben am Ortenberg, und bin dann deswegen wieder nach Hause gezogen. Und ja, es gab dort in Tabor so einen Tag der offenen Tür und der Stefan hat so Luftballontiere gemacht, fand ich sehr interessant, was mich immer fasziniert hat, dass er auf der Bühne stand und ja, Musik gemacht hat und eine freundliche Ausstrahlung hatte. Es war sehr auffällig und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, ah, den musst du mal näher kennenlernen, und haben dann eigentlich mit diesem Luftballon, er hat mir eine Blume gemacht und
in Blau.
In Blau, genau. Und
Hannas Lieblingsfarbe damals.
Ja, und dann habe ich ihn mir so ein bisschen gehalten, bin immer wieder hin und habe gesagt, hey, lass uns doch mal treffen. Und ja, es kam natürlich dann auch so ein bisschen die Krise, weil er dann irgendwann mit mir sprechen wollte und gesagt hat, hier, also während meiner Ausbildung, da will ich ja jetzt keine Freundin haben.
Nee, das habe ich nicht so gesagt in dem Gespräch. Also ich bin mir sicher, dass ich das nicht gesagt habe. Aber ich habe gesagt, lass uns noch ein bisschen langsam angehen. Und du
für
hast
mich
es, glaube ich, dann so
Korb
verstanden.
Okay, okay.
Aber es war nicht das Ende, ne?
Ja, das war nicht das
hat
Ende.
Dann eigentlich erst richtig begonnen. Ja. So ein viertelhalbes Jahr später.
Genau. Ja, ich hatte ihn mal zu einer Party dann eingeladen und er war etwas verwundert, weil meine Freundin aus Frankfurt schon alles über ihn wusste. Genau, und dann hat er sich Gedanken gemacht. Hat mich sehr gewundert.
Mhm. Kannte ich nicht und wusste alles, ja. Wer ich bin, was ich mache, meine Hobbys. Okay, warum weiß sie das? Okay. Da hat was geklickt. Genau.
Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also da ihr ja erfahren seid, wie man einen Partner fürs Leben findet. Oh. Wie ist denn das? Wir Christen, wir verwirren ja manchmal. Oder nicht verwirren, aber wollen eigentlich so ein Highlight. Blitz vom Himmel soll neben der Frau einschlagen, dass wir sehen, das ist die Frau, die wir heiraten. Mhm. Wie habt ihr beide denn herausgefunden, dass jetzt der Stefan oder die Hanna die richtigen sind?
Also ein Punkt war auf jeden Fall, ich habe mich verliebt. Ne? Also das war schon mal ein wichtiger Punkt. Wenn es aber das Einzige ist, finde ich das zu wenig, weil wenn man sein ganzes Leben lang zusammen sein will, und das verspricht man sich ja in der Ehe, dann sollte man vorher schon auch mal intensiv nachgedacht haben, ob das denn passt. Und das habe ich am Anfang doch sehr gut überlegt. Also als ich dann gemerkt habe, da ist was zwischen uns und es könnte wirklich was Ernstes werden, habe ich erstmal überlegt, wer ist die Hanna überhaupt, wie ist die aufgewachsen? Ich habe sogar mit ihrem Jugendleiter mal gesprochen, habe gesagt, was denkst du denn darüber? Der war bei meinem Dozent und ihr Jugendleiter. Ja. Da habe ich gedacht, besuche ich mal ihn, in Frank, so hieß der. Mhm. Und habe ihn dann gefragt, was denkst du denn über die Hanna? Ne? Also ich finde die eigentlich ganz in Ordnung so. Also ob das was wäre für mich so ungefähr. Ne? Ja. Und seine Aussagen waren sehr gut, also sehr hilfreich. Mhm. Ne? Auch wie sie sich in der Gemeinde einbringt und dass sie schon zwei Ausbildungen gemacht hat und so weiter. Und das, ja genau, da habe ich gedacht, cool, wenn der so eine hohe Meinung hat von der, dann scheint es doch in gute Richtung zu sein. Ja, und das ist echt so. Ich glaube, es macht viel aus, wenn man mit Leuten spricht, die das gut einschätzen können, denen man vertraut, die beide kennen. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
Okay.
Ja.
Also ich glaube, ich war halt, glaube ich, einfach verliebt. Okay. Und ich meine, ich war 21 und ich glaube, ich habe gar nicht so viel, glaube ich, drüber nachgedacht. Aber was ich halt genial fand, er hatte so einen Traumberuf für mich oder hat auch immer gesagt, er möchte vielleicht Kinderevangelisation machen oder so. Mhm. Und das hat mich schon auch fasziniert. Dann die Musik, ich glaube, da waren viele Dinge, die uns einfach verbunden haben miteinander. Mhm. Er war gläubig, das war für mich auch sehr wichtig. Und einfach sympathisch und sehr aufgeschlossen. Mhm. Und ich bin eher, glaube ich, dann so die zurückgezogenere von uns beiden. Und deswegen war das für mich natürlich auch cool. Da ist jemand gekommen und auf mich zugegangen und hat angefangen zu reden und so weiter.
Ja. Also zurückgezogen kann man jetzt nicht sagen, bist du nicht. Aber zurückgezogener
auf als jeden ich. Fall, ja, also
das vielleicht ein bisschen.
Aber hat da jetzt, das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das relativ nüchterne Entscheidung von euch. Ich kenne jetzt Leute, auch ich persönlich, dass man erst mindestens ein Vierteljahr beten muss. Jetzt übertrieben gesagt, ein Vierteljahr beten muss, bis man Gottes Stimme hört oder so. Also war das bei euch, was denkt ihr darüber? Mhm. Fragen wir mal lieber so.
Also das Problem ist, dass wenn man verliebt ist, dass man dann, glaube ich, Gottes Stimme, wie soll ich das sagen? Also die Frage ist überhaupt, wie kann man Gottes Stimme hören? Es ist vielleicht so eine Frage und das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und es steht sogar in der Bibel drin, dass wir unseren Verstand einsetzen sollen, um zu verstehen, was Gott will oder auch, ja, auch prüfen soll, wenn zum Beispiel ein Prophet irgendwas sagt, ob denn das überhaupt passt. Ja? Also man soll seinen Verstand einsetzen,
ja.
So heißt es in der Bibel. Und dann finde ich das wichtig, auch zu überlegen, wer ist denn eigentlich der andere? Und das natürlich muss man verliebt sein, sonst hat man ja, sage ich jetzt mal, man muss sich schon sympathisch finden. Ja. Irgendwas muss ja da sein. Aber das ist nur ein Teil. Mhm. Ich würde sagen 50-50.
Okay.
50 verliebt, 50 nachdenken und beten. Ja, natürlich. Mhm. Aber nur zu warten, dass Gott einem zeigt, das ist die richtige, das ist ein bisschen,
also,
nee, ich glaube, beten und dann mit Leuten reden und abwägen und so ist, finde ich, sinnvoll. Ja.
Also wir haben uns, glaube ich, auf den Weg gemeinsam gemacht und wir haben schon ganz bewusst gesagt, da war der Stefan auch, glaube ich, stärker als ich, reflektiert er vielleicht auch, so dieses, wir nehmen das wirklich auch als Prüfungszeit und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Ne? Also das war schon, wir haben ja wirklich sehr schnell geheiratet auch. Wir haben uns im März, sind wir zusammengekommen, im Dezember haben wir uns verlobt und ein Jahr später im September haben wir geheiratet, also anderthalb Jahre so. Ne?
Mhm. Okay.
Ja, aber wir haben schon auch gesagt, wir sind dann auch auf Seminare gefahren. Ne? Mhm. Ich meine, er hat auch eine Seminararbeit geschrieben über das Thema Sex vor der Ehe zum Beispiel. Das hat ihn einfach auch interessiert. Und,
da spreche ich mich später mal noch.
Und dadurch sind wir natürlich da schon auch ins, ja, haben uns Seminare angeschaut und haben geguckt, passt das wirklich für uns? Mhm. Ja, aber wir sind auf den Weg gegangen. Also ich glaube, wir sind da nicht blauäugig rein, würde ich nicht sagen. Aber trotzdem auch nicht zögerlich und hilft hoffentlich ist die richtige Entscheidung.
Ja.
Ja.
Okay, jetzt wird ja der Lebenstraum, da sind wir bei dem Thema, aber wir wollen ja euch kennenlernen, wird ja nächstes Jahr, also 2024, 10 Jahre alt. Mhm. Was war denn vor 12 Jahren in eurem Leben? Also quasi vor Lebenstraum, was habt ihr da gemacht, bis es dahin gekommen ist?
Also vor 12 Jahren war ich als Jugendreferent tätig im EC Bayern, genau, und habe da so, genau, Jugendarbeiten besucht und Jugendevents gemacht.
Ja.
Zum Beispiel da, wo das Englischcamp auch war, wo meine Kinder waren. Das hat auch der EC gemacht, in Oberschlauersbach, ja. Und da war ich beschäftigt und das war eine gute Zeit. Mhm. Aber ich habe mich so auf die 40, also ich war so um die 40 rum und da überlegt man nochmal, was will ich eigentlich machen in den nächsten, ja, vielleicht die an zweite Hälfte des Lebens, so kann man es vielleicht sagen. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber doch, es war schon so eine Zäsur. Mhm. Ich bin eigentlich jetzt, will eigentlich jetzt nicht mein Leben lang Jugendarbeit machen. Was mache ich eigentlich? Ne? Das war so die Situation vor 12 Jahren. Genau.
Okay.
Mhm. Ja, wir haben 4 Kinder. Mhm. Der Älteste ist jetzt 22. Mhm. Die Timna ist 21 und dann Jojo 17 und die Lenja 15. Und da war ich, glaube ich, hauptsächlich zu Hause damit beschäftigt. Mhm. Und ja, habe tatsächlich aber auch in der Zeit ganz viel mich selbst auch nochmal kennengelernt. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ja relativ jung gewesen, als wir zusammengekommen sind. Und ich war eher so verträumt auch. Und in dieser Zeit habe ich erstmal angefangen, auch mich auch nochmal ganz anders kennenzulernen und auszuprobieren. Ich habe dann Kunst viel gemacht und ja, wir haben uns da, glaube ich, nochmal so relativ auch in dort, wo wir gewohnt haben, ausgelebt. Und ich war gar nicht so involviert in diese ganze EC-Geschichte. Mhm. Und davor, wir waren ja vorher schon bei seiner ersten Stelle in Kandel, in der Pfalz. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel sehr viel Jugendarbeit zusammen gemacht. Mhm. Also das hat uns auch verbunden. Musik haben wir dann vor 12 Jahren, glaube ich, mehr gemacht. Genau, aber ich war da sehr beschäftigt mit den Kids auch, weil er auch viel auch unterwegs war bei den Jugendkreisen abends.
Ja.
Ja, von daher, ja.
Also du hast ihm den Rücken freigehalten.
Vielleicht, ja.
Mehr oder weniger.
Würde ich schon so sagen, aber ja.
Okay.
Genau.
Was mich jetzt natürlich interessiert und womit wir diese Episode beenden werden, ist wie diese Vision angefangen hat von Lebenstraum. Ich glaube, das war mehr bei dir, Stefan, als bei dir, Hanna, oder war das mit euch beiden?
Bei ihm hat es angefangen und dann kam es zusammen.
Also, ja, der ganz, ganz ursprüngliche Anfang, oh, ja, der liegt ja sogar schon länger als 12 Jahre zurück, also sind fast 20 Jahre.
Ja, da war Timna anderthalb. 18, 19
Jahre müssten es jetzt sein.
Ja.
Genau.
Ja, das kann ich ja sogar erzählen.
Erzählst du.
Wir waren im Urlaub in Dänemark und haben, wir nehmen uns immer mal wieder vor, ein Buch zusammen zu lesen im Urlaub und haben ein Buch rausgesucht von Paul Donders, Kreative Lebensplanung. Mhm. Und das haben wir durchgearbeitet und da geht es darum, so finde deine Berufung, was sind deine Nahziele, Fernziele und ja, am Schluss malt man dann sogar gemeinsam eine Vision und wir haben dort ein Bild gemalt.
Okay, also wirklich ein Bild oder
ein
einfach?
Ein Bild gemalt, eine Zeichnung.
Ja.
Zeichnung.
Okay.
Und der Steff hat es hauptsächlich gemalt.
Deswegen sieht es nicht so schön aus.
Und wir haben ein Haus gemalt. Auf jeden Fall, nachdem wir das Buch zu Ende gelesen haben, dieses Bild gemalt haben, entstand ein Haus, in dem wir wohnen. Ein Haus, also ein Anbau, in dem junge Menschen wohnen, die wir begleiten. Mhm. Genau, und dann vielleicht noch so ein Bereich, wo man therapeutische Seelsorge oder sowas macht.
Auch eine Pizzeria?
Jetzt kommt's. Ich wollte nämlich gerne ein Café drin haben. Mhm. Und der Stefan, wo brauchen wir das denn? Habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne ein Café in diesem Haus haben. Und dann haben wir ein Café da reingemalt. Tja.
So ein paar Sonnenschirme und ein paar Bänke und so weiter. Und dann sitzen da Leute und Kinder, die da spielen.
Ja.
Und es war genau, es sind 2 Häuser. Und genau in der Mitte sozusagen haben wir diese Terrasse hingemalt.
Okay.
Ja.
Genau. Und in dieser Pizzeria war auch schon für 1,5 Jahre ein Café.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Plötzlich habe ich ein Bild vor Augen. Also plötzlich sehe ich auf dieser Bühne in der Erziehungshalle so 50 junge Leute und die drücken irgendwie aus oder die sagen, dass ihr Leben Gott gehört.